Breitbandbesprechung.
Die Aufmerksamkeit ist der AfD heute wieder sicher, nicht nur, weil sie sich auf ihrem Parteitag interne Scharmützel liefert, sondern weil man sich bewusst Köln als Veranstaltungsort ausgesucht hat. Man spielt mit der Erinnerung an die Silvesternacht vor anderthalb Jahren. Auch damit soll mal wieder provoziert und ein Zeichen gesetzt werden. Die Konsequenz: eine Stadt im Ausnahmezustand.
Ja, und die Partei versteht es ja auch, für Aufsehen zu sorgen, auch im Netz. Wie die AfD dabei auf Twitter vorgeht, hat sich ein Journalistenteam vom Tagesspiegel und von dem Portal netzpolitik.org angesehen. Und gemeinsam haben sie die Twitter-Aktivität der AfD ausgewertet. Also sich insgesamt 800 Accounts angeschaut. Nicht nur von AfD-Mitgliedern, sondern auch vom Unterstützerkreis. Und da ging es darum, was wird getweetet, unter welchen Hashtags und wer hat diese Inhalte dann geteilt.
Zum Analyseteam gehört Maria Fiedler vom Tagesspiegel. Sie hat uns im Interview erklärt, warum die Journalistinnen und Journalisten den ganzen Aufwand überhaupt betrieben haben.
Ganz am Anfang stand eigentlich die Frage, benutzt die AfD Social Bots? Das war ja ein großes Thema. Jetzt auch Anfang diesen Jahres können Social Bots den Wahlkampf beeinflussen, diese Meinungsmaschinen. Wir wollten das einfach rausfinden, weil die AfD ja gesagt hat, Social Bots, das machen wir nicht. Nach einem kleinen Hin und Her haben sie sich dann darauf festgelegt. Das war so der Ausgangspunkt der Untersuchung. Und dann haben wir aber in die Breite geschaut, wie sieht das AfD-Netzwerk aus, wer twittert da was und was soll damit auch bezweckt werden?
Da sprechen Sie es auch schon an, also es ging nicht nur um die AfD-Accounts, sondern auch eben um die Unterstützer, und da sprechen Sie von einer simulierten Basis. Was genau meinen Sie damit?
Also wir haben Indizien dafür gefunden, dass es ein großes Unterstützernetzwerk gibt. Diese Unterstützer haben teilweise auch mehr Follower als zum Beispiel Beatrix von Storch oder Frauke Petri. Die erzeugen erstmal so ein Grundrauschen im Sinne der Partei und die verstärken auch die Tweets von prominenten AfD-Politikern wie auch zum Beispiel Markus Prezell. Wir haben dann einige von diesen Accounts angeschrieben. Da kam dann raus, dass die untereinander in Verbindung stehen und dass sie auch in Verbindung stehen mit einem AfD-Account, der aus der Parteizentrale gesteuert wird. Das würde für die AfD wiederum bedeuten, sie haben da so eine Graswurzelbewegung. Gleichzeitig können sie aber auch Einfluss darauf nehmen, in einem gewissen Maße, was da getwittert wird, zumindest wenn unsere These da stimmt.
Aber diese Graswurzelbewegung, wenn ich jetzt Ihren Ausführungen folge, die ist ja eben dann simuliert, weil künstlich geschaffen. Was bringt das dann? Einfach nur, um diese Wahrnehmung zu verstärken in der Öffentlichkeit?
Erstmal kann man eben sagen, wir haben hier ein breites Unterstützernetzwerk. Das ist ja tatsächlich da, aber es ist eben nicht ganz unabhängig. Und dann haben wir uns eben diesen Ballerina-Account angeschaut, der eben der größte im Unterstützernetzwerk ist mit fast 300.000 Followern. Und da muss man eben sagen, der ist ein Scheinriese. Also der hat zwar so viele Follower tatsächlich auch bekommen durch Techniken wie Followback, ich folge dir, du folgst mir, aber die sind zu 90% gar kein, also die haben nicht die deutsche Sprache eingestellt. Also die kommen aus dem arabischen Raum, die haben vielleicht Englisch eingestellt, aber das sind mit Sicherheit keine AfD-Fans. In Wirklichkeit hat dieser Account nur ungefähr 10.000 deutsche Follower.
Wenn das aber keine echten Unterstützer sind, die also sich scheinbar wirklich für die AfD interessieren, welcher Zweck steckt dann dahinter, also so einen Account mit so vielen Followern anzureichern, die ja eigentlich gar nicht ernsthaft an den Inhalten der Partei interessiert sind?
Also unserer Meinung nach einfach die Außenwirkung. Also zu sagen, man hat hier einen riesengroßen Account und auf Twitter ist nun mal die Währung Follower. Wer viele Follower hat, ist wichtig. Da wird dieser Eindruck zumindest durch den Ballerina-Account vermittelt.
Lag der Fokus Ihrer Untersuchung denn nur auf der AfD?
Im Grunde schon. Also wir haben zwar auch diese ganzen Twitter-Aktivitäten, die wir beobachtet haben, abgeglichen mit jeweils den 50 reichweitenstärksten Politiker-Accounts von anderen Parteien. Aber das diente eben dem Vergleich. Aber wir haben jetzt keine Aussagen gemacht, wie twittert Sigmar Gabriel oder so. Also es ging uns wirklich um die AfD.
Wenn man sich die Inhalte anschaut, die von solchen Accounts der AfD oder AfD-nahe verlinkt werden, was sind das vor allen Dingen für Medien und eben auch für Inhalte, die dort dann also bei Twitter vor allen Dingen geteilt werden?
Also wir haben gesehen, ohne das jetzt werten zu wollen, sondern die Datenanalyse hat einfach ergeben, dass die AfD überdurchschnittlich viel von Fokus, von Welt, von BZ postet, aber auch von Junge Freiheit, was nicht sonderlich verwunderlich ist. Und zum Beispiel auch Medien postet, die andere überhaupt nicht posten, zum Beispiel PI News, was ja so ein bisschen so eine rechte Verschwörungs-Homepage ist. Da konnte man eben schön sehen, wie sehr sich das unterscheidet.
Man kann grundsätzlich sagen, es wird also doch durchaus Aufwand betrieben, um bei Twitter bedeutsam zu sein. Wenn wir jetzt aber nochmal einen Schritt zurücktreten, wie wichtig ist denn Twitter überhaupt? Also wie wahlentscheidend und politisch bedeutsam?
Also man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass die AfD auf Facebook noch viel mehr Leute erreicht und da auch noch sehr viel erfolgreicher ist. Aber Twitter ist eben in dieser Medien-Politiker-Bubble natürlich sehr wichtig. Und da können die AfD-Politiker eben ihre Botschaften in 140 Zeichen absetzen. Quasi schon mal, bevor man überhaupt die Pressemitteilung rausgibt, äußert man sich da schon mal. Und wenn einem dann genug Leute folgen und auch Journalisten natürlich folgen, dann hat man da schon wieder ein Thema gesetzt.
Glauben Sie, dass die Medien da auch zu schnell über die Stöckchen der AfD springen bei Twitter?
Also muss man selbstkritisch sagen, dass das in der Vergangenheit zumindest so war. Aber da die AfD ja immer noch eine relativ neue Partei ist, 2013 gegründet, mussten auch die Medien ja erstmal den richtigen Umgang und auch einen unaufgeregten Umgang mit der Partei lernen. Und ich denke, in Zukunft wird man mehr dahin gehen, eben nicht mehr über jedes Stöckchen zu springen und auch mal zu sagen, okay, der hat jetzt zwar provoziert, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal.
Inwiefern kann man denn von den Inhalten und auch von dem Verhalten, was die AfD bei Twitter zeigt, auch auf deren politische Arbeit schließen? Gibt es da so Parallelen in ihrem Verhalten?
Also was man sieht, ist, dass die AfD sich vor allem untereinander retweetet. Also dass das ein abgeschlossenes Netzwerk ist, dass man zwar teilweise mal vielleicht von CDU, CSU oder FDP was retweetet, aber eigentlich eher selten. Und dann ist es ja, wenn man sich die Arbeit der AfD in den Parlamenten anschaut, da machen die ja auch ihr eigenes Ding. Also werden Anträge von denen kommen, bekommen ja eigentlich nie Zustimmung von anderen Parteien und bewegen sich da quasi so ein bisschen in ihrem eigenen Saft. Also vielleicht ist das eine Parallele, die man da ziehen kann.
Vielen Dank, Maria Fiedler. Sie hat zusammen mit Journalisten, Kolleginnen und Kollegen vom Tagesspiegel und Netzpolitik.org die Twitter-Aktivitäten der AfD analysiert. Mich bestätigt das ja in meiner Haltung, nicht jede Empörungswelle bei Twitter mitzureiten, jeden Mist irgendwie zu teilen, den jemand als gezielte Provokation postet. Lieber sich auf die Botschaften konzentrieren, die einem wichtig sind und eben nicht für ein menschenverachtendes Weltbild stehen.